Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Georg Fabian und es freut mich, dass ich Sie bei uns hier im ORF-Funkhaus begrüßen darf. Wir sind heute Gastgeber und wir sind es immer gerne, wenn es um die Reihe Wertvolle Kinder des Vorarlberger Kinderdorfs geht. Das ist heute der letzte Vortrag in dieser Reihe vor der Sommerpause, aber das Programm fürs kommende Jahr oder für die kommende Saison steht quasi schon. Auch wir werden einen tollen Vortrag wieder bieten können. Der heutige Abend wird übrigens auch in Kooperation mit dem Bauunternehmen Atrium durchgeführt. Vielen Dank für diese Unterstützung. Ja, ab heute gilt sozusagen kalendarisch, astronomisch, es ist Sommer. Herrlich, oder? Verspricht uns doch der Sommer in der Regel zumindest eine gewisse Entspannung. Man kann für eine gewisse Zeit die Seele baumeln lassen, man kann es ein bisschen lockerer angehen. Der Sommer verheißt uns Erholung, aber nicht allen. Es gibt Menschen, die sich durch einen kurzen Urlaub noch lange nicht ausreichend erholen. Und um die soll es heute gehen. Es sind Menschen, die ständig verfügbar sein müssen. Und damit meine ich nicht Manager, sondern Mütter. Es sind vor allem Frauen, die den Spagat zwischen Beruf und Familie schaffen müssen, die ihre Gesundheit dadurch vernachlässigen und die letztendlich oft in völliger Erschöpfung landen. Ich möchte dabei einen ganz wichtigen Unterschied machen. Ich denke, jeder Vater, auch ich, jede Mutter kennt natürlich Schlafmangel. Man kennt dann und wann das Gefühl einer kurzzeitigen Überforderung. Man kennt Stress, man wirft dann und wann auch die Nerven weg, ist vielleicht ein wenig hilflos. Aber die Menschen, um die es heute gehen soll, da wird dieses Gefühl, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, chronisch. Und noch schlimmer, wenn eine Mutter oder ein Vater sagt, ich habe keine Freude mehr an meiner Tochter, an meinem Sohn, an meinen Kindern. Bei uns geht es heute also ums Thema Eltern-Burnout, Familien-Burnout und darum vor allem, wie Mütter und Väter wieder aus dieser Erschöpfung rauskommen. Wege aus der Erschöpfung wird uns unser heutiger Referent, Dr. Hans Hartmann, aufzeigen. Bevor ich Ihnen aber Dr. Hartmann kurz vorstellen darf, möchte ich Sie schon einmal um einen warmen Applaus für ihn bitten. Herzlich willkommen bei uns, Herr Dr. Hartmann. Schön, dass Sie die lange Reise auf uns genommen haben. Ich möchte Sie kurz noch vorstellen. Bleiben Sie noch sitzen. Herr Dr. Hartmann ist Neurologe, er ist Psychiater und Psychotherapeut. 20 Jahre lang hat er nicht unweit von hier in Stuttgart in eigener Praxis gearbeitet und wie ich vorhin mitbekommen habe, hat er auch von dort quasi seinen eigenen Fanclub noch mitgenommen. Er hat also noch einen gewissen Draht hierher. Mittlerweile macht er aber ganz was anderes. Er leitet drei ganz spezielle Mutter-Kind-Kliniken, darunter auch jene in Plön, wo er seit über 10 Jahren vor Ort ist. Wenn Sie nicht wissen, wo Plön ist, ich habe es auch nicht gewusst, ich habe es googeln müssen, ist ziemlich weit oben im Norden Deutschlands, oberhalb von Hamburg, dort, wo die Luft schon ein wenig nach Dänemark riecht. Ja, und diese Kliniken, die sind außergewöhnlich und sie leisten auch Außergewöhnliches. Ich weiß gar nicht, ob es ein Pendant in Österreich gibt für eine solche spezielle Betreuung von erschöpften Eltern. Das französische Fernsehen, so hat es mir Dr. Hartmann jedenfalls in einem Vorgespräch am Telefon erzählt, das war ziemlich interessiert, begeistert und auch erstaunt, wie dort gearbeitet wird, was diese Kliniken können und bieten. Und die Journalisten sind nicht nur gekommen, weil die Klinik in Plön so idyllisch gelegen ist, an einem kleinen See umringt von blühenden Obstbäumen, so sieht man es jedenfalls im Internet, das bietet natürlich eine gewisse Erholung. Nein, die Journalisten sind gekommen, weil diese Kliniken ein wahnsinniges Interesse ausgelöst haben, weil sie überbucht sind, weil ein irrsinniger Bedarf da ist von erschöpften Eltern. Und auch das zeigt uns, wie wichtig es ist, über das Phänomen, über diese Problematik der erschöpften Eltern, über das Familienburnout zu sprechen. Das wollen wir jetzt tun. Einen Buchhinweis habe ich aber auch noch. Herr Dr. Hartmann hat 2017 das Buch geschrieben, Wege aus dem Mama-Burnout, Abstand gewinnen und Kraft tanken. Wie verhindert man einen Eltern-Burnout? Wie kommt man wieder zu Stärke und Kraft? Das wollen wir jetzt aber wissen. Wir freuen uns auf einen starken und auch stärkenden Vortrag von Dr. Hans Hartmann. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank für die liebe Begrüßung und liebe Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass ich dieser Ankündigung ein bisschen nachkommen kann. Auch Dank für die Vorgespräche und die herzliche Einladung im Vorfeld. Ich sagte der Frau Neumeier heute, ich bin so berührt über das Wort wertvolle Kinder, dass sie das Wort wertvoll in ihre Überschrift, in ihre Bezeichnung nehmen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir das irgendwo bei uns hätten. Und das nehme ich ganz innig mit. Familienburnout, ich möchte mit Ihnen so einen roten Faden durchgehen, Sie nicht überfrachten mit Detail oder Einzelwissen und würde gern das Wort auseinandernehmen, was zusammengeschrieben Familienburnout wäre. Was ist Burnout? Was ist die Familie? Was ist die Grundlage des Burnouts, nämlich Stress, über Stress und Stressmodelle zu sprechen, über die vielen Aufgaben, die in der Familie auftreten. Das Wort Burnout wurde erstmals 1974 beschrieben in den USA von Freudenberg, das war ein deutsch-amerikanischer Psychiater. Und in den 80er Jahren hat man das als Begriff genommen in den USA und hat festgelegt oder festgeschrieben, es ist ein Syndrom von chronischem Stress, der aus dem Arbeitsplatz resultiert und nicht erfolgreich verarbeitet wird. Das heißt, man hat das Burnout-Syndrom sehr an den Arbeitsplatz gekoppelt. Wenn Sie mich fragen, wie viel schätzt man, man hat in den 80er Jahren schon begonnen, in Frankreich darüber nachzudenken, wie wirkt sich der Burnout in der Prävalenz, in der Häufigkeit aus. Man hat 2008 in Deutschland dann von 8% der Familien gesprochen. In der Zwischenzeit sagen viele Studien, es hat in 10 Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren um zwischen 10% und 50% an Häufigkeit zugenommen. In der Zwischenzeit reden wir von Kids-Burnout, also schon Kinder, die Burnout sind. 2014, 15 taucht dann der Begriff als Mütter, als Mama-Burnout auf. Und das Müttergenesungswerk, was bei uns gegründet wurde 1960 von der Frau des Bundespräsidenten Heuss, hat mich dann gebeten, ob ich zu dem Thema Stellung nehmen könnte. Wie viele Mütter sind heute betroffen? Man schätzt mindestens 13%. Neuere Studien sagen zwischen 13% und 30%. Aber ich will Sie nicht mit Prozenten belästigen. Gibt es einen Test für Burnout? Ja, es gibt einen sogenannten Maslach-Test. Schon 1982 haben den die Psychologen erfunden. Man kann sagen, wenn Sie länger wie 3 bis 6 oder 3 bis 12 Monate an Stresssymptomen leiden, dann sprechen wir von einer dringenden Entwicklung in den Burnout. Was ist zentral für den Burnout? Stress, das ist ja ein Modewort. Die Sozialpsychologen sagen heute Stress. Frau Jägi ist eine namhafte Vertreterin dieser These, die sagt, Stress ist eigentlich die falsche Lebensform. Was könnte die falsche Lebensform sein? Wir sprechen von der Stressspirale. Was heißt das? Immer schneller, immer besser, immer mehr. In dieser Spirale spiralisieren wir uns in eine ganz schnelle Beschleunigung hinein. Und man sagt eigentlich, dass wir diese Beschleunigung schon seit der Neuzeit haben. Neuzeit beginnt mit der Aufklärung, wo sozusagen alle welthaltenden Ordnungen überstülpt wurde. Was haben wir seitdem verloren? Die Religion, die Weltordnung, die Tradition, die Erzählung. Wir sind in einer Neuzeit, die manche Autoren als Dauerkrise bezeichnen. Und 1904 sagte schon ein Engländer, Adam Smith hieß der auch, das war nicht der Wirtschafts-Smith-Wissenschaftler, er spricht von vom Gesetz der Akzeleration, der Beschleunigung. Jena hat den Professor Rosa, der 2005 schon schreibt, wir sind eine Beschleunigungsgesellschaft. Was ist das Wesen der Beschleunigungsgesellschaft? Eine Zeitverkürzung, wir haben eine zerrissene Zeit, einen Zeitschwung. Wir befinden uns auf der Überholspur, wir arbeiten ständig gegen die Zeit und teilen die Zeit auf in Family Time und Me Time und alle möglichen Verkürzungen. Wie entsteht Stress? Es gibt Stressmodelle, es gibt das Reiz-Antwort-Modell, wo man sagen kann, sie haben Stressoren, sogenannte Stressoren, die beantworten sie mit einer Stressantwort. Das ist soweit ein normaler Vorgang. Sie haben eine Alarmphase, sie haben eine Handlungsphase und sie haben eine Erholungsphase. Und wenn sie die Alarmphase nicht spüren, wenn sie gar nicht wissen, was sie stresst, oder wenn sie nicht handeln auf der Handlungsebene, wie gehen sie damit um? Wenn sie sich nicht erholen, wenn eine dieser drei Phasen, das ist dieses alte Phasenmodell, sozusagen angegriffen wird, dann kommen sie in die Erschöpfung. Erschöpfung ist primär noch nichts Schlimmes, wenn sie sich hinterher erholen. Wenn sie umziehen oder ein Event haben, ein Familienfest, dann ist das auch eine Erschöpfung hinterher. Aber in der Regel erholen sie sich. Wenn sie sich nicht mehr erholen, dann sind sie ein Kandidatin oder Kandidat für das Burnout. Heute ist es ja ein gewisses Modewort. Ich bin im Stress, heißt, ich habe keine Zeit. Ich bringe Burnout. Also ist es ein Lifestyle-Syndrom oder ist es doch eine Erkrankung? Es wird eine Erkrankung mit ganz vielen Symptomen, nämlich auf vier Ebenen. Körperliche Symptome, seelische Symptome, mentale Symptome und Symptome auf der Verhaltensebene. Und was uns von der Psychotherapie her ganz wichtig ist, sie haben Symptome auf der Beziehungsebene. Sie können nämlich die Beziehung nicht mehr halten. Sie haben das sehr schön eingeleitet in der Einleitung. Ich kann mich an den Kindern nicht mehr freuen. Ich habe eine Patientin gehabt, die dann sagt, Herr Doktor, ich kann meine Kinder nicht mehr lieben. Also da gibt es selbst noch Steigerungen. Wie grenzen wir das ab von der Depression? Wenn psychische Symptome deutlich dazukommen. Rein fachlich können wir sagen, das Burnout-Syndrom hat ganz, ganz subjektives Leiden, ja, das ist sozusagen auch ein Stück, der eine empfindet es als Stress, der eine nicht. Sie haben aber eine objektive Belastung. Sie haben eindeutig eine Belastung und die familiären Belastungen sind objektiv und eindeutig. Aber da gibt es noch ein subjektives Moment, wann empfindet es jemand als zu viel? Und der Burnout-Patient, der ist noch in der Lage, sozusagen die Schuld im Anführungszeichen, die Auslöser im Außen zu sehen. Der projiziert es nach außen. Der depressive Patient, da ist dieses umgekehrt. Sie haben ein objektives Leiden. Sie haben eine Antriebsstörung, ein schweres Stimmungstief. Aber sie haben eine subjektive Belastung, nicht? Es kann sein, dass der Verlust eines Menschen, ein Tod der Großeltern, den einen subjektiv hier auf jeden Fall belastet und den anderen weniger und den anderen mehr. Also sie haben objektives Leiden bei subjektiver Belastung, so würden wir die Depression abgrenzen. Und dann gibt es ganz viele Übergänge. Den Stress, das Wort STR kommt vom lateinischen stringere und heißt zuschnüren. Ich bin stranguliert, ich kriege keine Luft, mir wird alles eng. 1908 haben die Physiker erstmals den Begriff benutzt, 1918 die Militärärzte, 1936 war das ein Dr. von Seile, ein ungarischer Arzt, der hat damals schon gesagt, es gibt einen guten und einen schlechten Stress. Also das Wort Eu und Distress ist schon 1936 gegründet worden. Und dann kam der Krieg und vor dem Krieg in Deutschland eine Zeit, wo niemand im Stress war, wo niemand krank war. Man war gesund. Man hat die Kinder für den Führer geboren, die Männer waren alle stark. Also Sie merken, da war eine Weltanschauung, da hat ja jedes Symptom keinen Platz gehabt. Das war ja alles Schwäche. Das heißt, da gibt es im deutschsprachigen Raum überhaupt keine Stressforschung. Und wir haben dann die Stressforschung medizinisch in den 60er Jahren übernommen, als wir die Stresshormone entdeckt haben, Adrenalin, Cortisol. Und dann wurde 1970, 75 der Stress die Managerkrankheit. Das waren ja die ganz Gestressten. Und ab danach kam der Stress in die sozialen Berufe. 1980, 85 bei Krankenschwestern, Erzieherinnen in Amerika. Und da tritt dann das Wort Burnout auf. Dann haben wir noch mal gebraucht, bis im Jahr 2000 etwa, bis das Wort dann von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, übernommen wurde, Stress als Krankheit des 21. Jahrhunderts definiert wurde. Und dann kommt nach den 2000er Jahren die Kinder und die Mütter und jetzt auch die Väter und die Familien im Stress in diesen Begriff. Zurück zu den Stressmodellen. Neben dem Reiz-Antwort-Modell gibt es das Konfliktmodell. Was ist ein Konfliktmodell? Sie haben hier Ihre Forderungen und Sie haben hier Ihre sogenannten Ressourcen, Ihre Quelle. Der Tag hat nur 24 Stunden, Sie haben aber Forderungen. Die kommen einmal von innen und dann von außen. Wie viel Geld müssen Sie verdienen? Von innen, wie will ich eine Sache machen? Und dieser Abgleich hier, der läuft ständig in Ihnen ab. Und aus diesem Abgleich, der ja nicht ideal lösbar ist, ist ein Konflikt. Und aus diesem Konflikt heraus kommen die Symptome. Das wäre so ein psychotherapeutisches Stressmodell. Und warum zeichnet das auf? Warum reden wir überhaupt in der Form davon? Nicht, weil ich Sie mit Fakten oder mit Theorien beschäftigen will, sondern das sind ja alles schon die Angriffspunkte der Lösung. Ja? Kann ich meine Ressourcen, wie bewältige ich sozusagen nachher den Stress? Kann ich meine Ressourcen erhöhen oder kann ich meine Forderungen zurückschrauben? Das ist uns alles nicht bewusst, weil wir häufig in so einer gespaltenen Situation denken. Wir sehen nur, ich habe keine Ressourcen oder die Forderungen kann ich nicht abstellen. Sie können gewisse Außenforderungen nicht abstellen. Ihre Miete hat so und so viel Euro. Aber Sie können vielleicht innere Ansprüche überlegen. Ja? Also das Konfliktmodell ist sehr, sehr wichtig für die Auswege. Dann haben wir ein absolutes Überflutungsmodell. Sie sind ja überflutet von Informationen. Also die Beschleunigungsgesellschaft, die beschrieben wird, die überhäuft Sie ja. Sie haben ja die Informationen als sekundenschnelles Aufploppen in der digitalen Welt. Nicht nur die Informationen, sondern natürlich auch die Bilder. Und von daher sprechen wir vom Überflutungsmodell, was letztlich auch ein Beschleunigungsmodell darstellt. Jetzt hat der Stress spezifische Ausmaße bei Mutter, bei Vater, bei Kindern, bei der Familie. Ich darf Ihnen vorlesen, was eine Mutter im Vorfeld schreibt. Seit die Zwillinge auf der Welt sind, kümmere ich mich allein um die drei Kinder. Mein Mann ist selbstständig, meine Mutter, Schwiegereltern berufstätig. Daher sind die Kinder fast immer bei mir. Einkaufen geht nur samstags, wenn mein Mann zu Hause ist. Gemeinsame Aktivitäten mit der Familie sind selten, weil der Vorbereitungsaufwand größer ist wie die eigentliche Aktivität. Auch die Paarbeziehung und Kontakt zu Freunden sind fast völlig erloschen, da abends keine Kraft mehr da ist. Tagsüber mit den Kindern werde ich zunehmend gereizter und auch deswegen öfter laut, was mir danach immer ganz schnell leid tut. Aber ich aus der reinen Erschöpfung heraus allein nicht mehr in den Griff bekomme. Oft möchte ich einfach nur mal 5 Minuten hinlegen und entspannen. Aber nach 2 Minuten schreit schon wieder ein Kind. Ich finde keinen Antrieb mehr, mit den Kindern etwas zu unternehmen, egal ob ich es möchte oder nicht. Ich kann nicht mehr malen, basteln oder spazieren gehen. Ich möchte wieder Kraft tanken und meinen Kindern die Mutter sein, die sie verdienen. Liebevoll, verständig und immer für sie da. Weil meine 3 Kinder Monster, ganz wundervolle kleine Racker sind, die nur das Beste von mir kriegen sollen. Dazu kommen auch andere Sorgen wie die Finanzen, das große Kind. Der Zeitdruck ist so groß, ich fühle mich sehr oft, eigentlich immer, wie ein Roboter, nur funktionieren. Ich bin so leer, ich habe keine Freude mehr am Leben, so wie früher. Mütterspezifisch heißt, ich bin der Familienmanager, ich muss mich aufopfern, ich habe das Bild einer Supermutter, einer guten Mutter. Mutter heißt immer grenzenlose Einsatzfähigkeit für die Care-Arbeit. Die Gleichberechtigung, sagte ich heute schon an anderer Stelle, hat bei der Mutter noch nicht Einzug gehalten. Der Muttermythos, ich muss, wie die Patientin schreibt, immer eine liebevolle Mutter sein, verständig, für immer für sie da, das Beste von mir kriegen. Warum darf eine Mutter keine Grenze haben? Warum darf eine Mutter nicht eine Pause nehmen? Also der Aufopferungscharakter ist noch nicht reflektiert. Daneben haben sie eine Rollenkonfusion und was mir sehr, sehr weh tut, einen Optimierungsdruck. Wenn ich nicht alles tue, wird das Leben meines Kindes schiefgehen. Und daraus kommen enorme Schuldgefühle. Wie sieht die spezifische Sicht der Väter der Stressbelastung aus? Welche Väter braucht das Land? Gefühlvolle oder Arbeitende? Auch hier haben die Männer eine Rollenkonfusion. Ich möchte die Entwicklung meines Kindes miterleben. Ich möchte ein ganz gefühlvoller Vater sein. Aber ich möchte auch gleichzeitig die finanzielle Verantwortung tragen. Die muss ich ja tragen für die Familie. Und ich möchte es auf jeden Fall auch besser machen wie mein Vater. Ich möchte in der Familie anwesend sein. Andererseits wird dieses gefühlvolle Anwesend sein wollen als Schwäche erlebt. Bin ich dann noch der Held oder ein Aussteiger? Es gibt 14 Monate Elternzeit im Schnitt bei der Mutter und 3 Monate im Schnitt beim Vater. Das sagt Ihnen die Verteilung aktuell aus. Wie sieht das bei Kindern aus? Macht die Schule krank? Macht unser Leistungssystem krank? In einer Zeitschrift vor 3 oder 4 Wochen kam ein Artikel mit der Überschrift: Schaffe ich mein Abitur nicht, schaffe ich mein Leben nicht. Das heißt, die Leistungsgesellschaft, das Leisten müssen, ist in den Kindern so verankert, dass es mir ganz Angst wird, wenn ich diese Überschrift lese. Daraus haben dann Schüler in Leipzig eine Revolutionsgruppe gemacht. Was zunimmt unter Kindern spezifisch, womit wir uns beschäftigen müssen, ist Gewalt unter Kindern. Jedes dritte Kind erlebt in der Schule Gewalt. Schubsen, schlagen, piesacken, tyrannisieren, einschüchtern, ausschließen, mobben. Ich zähle nicht weiter auf. Man bekommt Gänsehaut. Auf der anderen Seite, wo sind die Sozialpädagogen, die Schulpsychologen, die dagegen gegen dieses zunehmende Mobbing eingreifen? Es wäre ein Vortrag eigener Art wert, wie diese Aggression als Strategie um sich greift, warum es in dieser Form zunimmt. Ich muss mich beherrschen, mich nicht in dieses Thema mit Ihnen einzudenken. Was ganz wichtig ist, womit Sie als Eltern mit diesem ganz spezifischen Kinderstress, Kinderspezifik umgehen müssen, sind die Wunschutopien der Kinder. Grenzenlose Wünsche. Je mehr wir Wohlstand haben, je schneller wachsen die Wünsche. Es gibt eine Selbstüberschätzung, eine Größenfantasie. Wenn mir 10-Jährige sagen, ich werde Influencerin, dann weiß ich fast keine Antwort mehr. Also Sie sehen ja, was nach diesen digitalen Vorbildern für Selbstüberschätzungen zustande kommen, für Ansprüche, die die Kinder dann auch teilweise vehement, zum Teil gewalttätig durchsetzen. Ich habe einen Fall gehabt, entweder ich bekomme das oder ich zünde euch das Haus an. Was machen wir da? Erwachsene müssen über ihre Ansprüche nachdenken und sie mit Kindern besprechen. Darauf kommen wir noch. Aber auf der anderen Seite nehmen wir den Kindern ihre Zauberwelt, indem wir ganz früh einen Anpassungsdruck verlangen. Wir sprechen auch von der verlorenen Kindheit, wenn das Kind morgens um 5:30 schon aufstehen muss, in einer halben Stunde angezogen und fertig sein muss zur Tagesmutter. Man geht um 6 aus dem Haus. Das ist sicher nicht ein Einzelfall. Anpassungsdruck in Kita, Schule. Und auf der anderen Seite haben wir die verwöhnten Erwachsenen, die bis 30 zu Hause wohnen im Hotel Mama, die sozusagen es nicht schaffen. Nennen Sie es in allen Richtungen, fassen wir es zusammen. 20% der unter 18-Jährigen haben psychische Störungen. 20%. 11% der 10-jährigen Kinder haben Prüfungsängste. Die Suizidrate in Amerika der unter 18-Jährigen ist gestiegen von 11% auf 19% in den letzten 10 Jahren. Die Familie, gehen wir auf den Begriff der Familie. Was ist Familie? Eltern unter Dauerstrom, eine Forsa-Studie sagt 2019 schon, 40% aller Eltern sind unter Strom, heißt unter Stress. Wenn man sie fragt, was stresst denn, dann sagen vor der Corona-Zeit 33% der Männer die Erziehung und 47% der Frauen die Erziehung. Das heißt also, ein Hauptstressor ist für viele Menschen die Erziehung. Diese Prozentzahlen sind in der Corona-Zeit eindeutig gestiegen. Was ist eine Familie? Was macht eine Familie aus? Wenn Sie formal fragen, ist es eine Kleinfamilie, eine Großfamilie? Sind wir alleinerziehend? Haben wir eine Patchwork-Familie? Ist es eine gleichgeschlechtliche Familie? Alle diese formalen Strukturen haben ja Einfluss auch auf den Inhalt. Warum? Was ist damit gemeint? Eine Familie ist immer ein Dreieck, in der Regel ein psychologisches Dreieck von Vater, Mutter, Kind. Und wenn das Dreieck nicht da ist, haben wir eine Dyade, eine Zweierbeziehung und brauchen dann unbedingt in irgendeiner Form den Dritten. Weil psychische Entwicklung nur zu dritt geht. Das ist das Grundprinzip jeglicher Entwicklung und vor allem der Integration der Aggression. Da komme ich noch drauf. Was ist die Familie inhaltlich? Ist es eine Insel oder ist es keine? Ist es ein Innenraum, ein Binnenraum, ein Beziehungsfeld, ein Entwicklungsraum? Der Platz des biologischen Ankommens, ein Lernfeld, ein Übergangsraum, aber es ist auch ein Raum von Brüchen. Es gibt in der Familie, das wissen Sie alle, Aggression, Gewalt, es gibt Dissonanz, es gibt keine symmetrischen Beziehungen und Richter spricht schon, der große Analytiker und Familientherapeut, der hat die Familientherapie in Deutschland überhaupt maßgeblich eingeführt, Horst Eberhard Richter, der in den Ende der 80er Jahre gestorben ist. Und schreibt schon 75 ein Buch, Patient, Familie, Patient, Familie. Das Buch hat kaum Eingang gefunden in die Fachwelt. Die stressspezifischen Faktoren der Familie, was sind die, wenn wir vorher den Stress bei Kindern, Müttern, Vätern noch spezieller angeguckt haben, was ist es bei der Familie? Es ist die ständige Verfügbarkeit, die Doppelt- und Mehrfachbelastung von Mutter und Vater. Ich würde sagen, das Burnout, was man zu Beginn in den 80er Jahren am Arbeitsplatz diskutiert hat, es gibt auch das Burnout in der Familie, weil die Familie auch in Anführungszeichen ein Arbeitsplatz ist. Sie haben eigentlich zwei Arbeitsplätze, den draußen und die Familie. Und dann hat ihn der Vater und die Mutter, dann haben sie schon vier chronische Belastungsplätze. Und sie haben die spezifischen Erfahrungen der Kinder. Das heißt, in diesem Feld treffen die in diesem gemeinsamen Feld treffen alle diese Stressfaktoren, wenn Sie so wollen, die der Kinder und die Doppelstressfaktoren von Mutter und Vater, dann sind wir bei 5 Faktoren, die treffen in einem gemeinsamen Erfahrungsfeld aufeinander. Und ganz oft wird das auf den Schwächsten übertragen, nämlich auf die Kinder. Kinder sind dann die Stressfaktoren. Und das haben Sie alle gelesen und gehört in der Presse im Rahmen der Pandemie. Und wie hört sich das in der Umgangssprache an? Du nervst. Das heißt, wir haben die Vorstellung der funktionierenden Familie und sind durch diese spezifischen Faktoren dysfunktional geworden. Man braucht auch nicht das Ideal der nur funktionierenden Familie, die gibt es nicht, sondern wir sprechen von einer einigermaßen funktionierenden Familie, nämlich eine enough good family genügt, so wie eine enough good mother oder auf Deutsch eine genügend gute Mutter, keine perfekte Mutter, keine omnipräsente Mutter, keine Supermutter, sondern Winnicott. Winnicott war einer der ersten Kinderanalytiker Die erste Kinderanalytikerin war Anna Freud, dann kam Melanie Klein, dann kam Winnicott. Winnicott war 1974 der Analytiker, der schon formuliert hat, was die Mütter damit sich machen, geht gar nicht. Das genügt, es ist genug, eine ausreichend gute Mutter zu sein. Und so ist es auch ein wichtiges Wort, es genügt, eine ausreichend funktionierende Familie zu sein. Und dann geht es schon weiter, wenn Sie diese Erziehungsaufgaben haben und die 5 spezifischen Stressfaktoren der Familie. Was kommt jetzt auf uns zu? Was kommt auf die Familie zu? Die Gesellschaft, das Ich und die Welt. Der Stress ist ja nicht ein Thema von einer Person. Max Weber war 1884 schon der erste. Weber war der Soziologe in Deutschland und Europa. Viele gründen sich, auch Professor Rosa, mit seiner Beschleunigungsgesellschaft auf Weber. Was hat Weber gesagt? Es gibt das Ich und die Welt. Das heißt, wir sind in einem Zusammenhang. Und Weber sagte schon damals, Stress ist ein Kulturphänomen. Also der Stress ist sozusagen der Stress der Welt. Ich würde sagen, er ist zur Unkultur geworden. Heißt aber auch nicht das Ich, nicht Sie als Einzelner sind der Versager, der mit dem Stress nicht fertig wird, sondern da gibt es ja einen riesen Zusammenhang zwischen Ihnen und der Welt, der sich wo spiegelt? In dem kleinsten Teil der Gesellschaft, nämlich in der Familie. Das Ich und die Welt, welchen Stellenwert geben wir in der Welt der Arbeit und der Leistung ab dem Industriezeitalter? Ne? Und da kommen ja dann die Begriffe wie Hannah Arendt, die sagt 1984, der Mensch ist ein Homo economicus geworden. Oder die moderne Wirtschaft sagt zu uns allen, wie wir hier sitzen, wir sind Humankapital. Merken Sie was nicht, wie uns die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem sozusagen in den Griff nimmt mit diesen Begriffen. Das Zweite, was Sie natürlich haben, ist, sie haben, die Familie hat ihren Innenraum nicht mehr, ne? Das Raumkonzept. Durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, was ist noch unser Raum? Was ist noch unsere Nation? Was ist die Welt? Warum erzähle ich das? Ich will Ihnen keine Philosophien erzählen, sondern alle diese Gedanken rückkoppeln sich ja in die Familie. Das wirkt sich ja auf ihre Kinder aus, die Haltung, die sie da haben. Das heißt, welche gesellschaftliche Sichtweisen haben wir? Der Raum wird aufgelöst, der eigene Raum. Und die Fachleute gehen so weit, dass wir Angst haben, dass es zu irgendeiner Zeit keine Seele mehr gibt. Was heißt das? Die Seele ist der intimste Raum in Ihnen, wo Sie sich selbst begegnen. Und dieser Raum, den sehen wir absolut in Gefahr. Womit setzen Sie sich ständig auseinander in der Familie? Mit den Erfahrungen, mit den Alltagserfahrungen und mit den Erwartungen. Und jetzt kommt ein ganz heikles Kapitel. Wie gehen Sie denn mit diesem um? Wir machen eine Erfahrung, heute geht es uns gut und haben die Erwartung, dass es uns morgen auch gut geht. So weit, so gut. Aber unsere Gesellschaftssichtweise sagt uns ja hier, morgen geht es uns besser. Es geht uns immer besser. Und da sind Sie in der Stressspirale. Immer mehr, immer besser. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Utopie. Und die vermitteln wir auch in der Erziehung. Was wissen wir denn, wie es uns morgen geht? Das wirkt sich, diese Sichtweise wirkt sich in der Familie aus. Aber ich habe heute doch das bekommen. Morgen habe ich aber die Erwartung nach mehr. Und das ist Philosophie, da könnten wir einen neuen Vortrag draus machen. Hier setzt die Religion an. Man sagt tiefenpsychologisch, die Sterblichkeit kompensieren wir mit der Erlösungsutopie. Ja, die Erfahrung, dass wir sterben, da setzen wir eine Erwartung drauf, dass wir weiterleben. Der Kommunismus kommt oder die Aufklärung kommt mit der Utopie, Wissen ist alles, wir verstehen alles. Und damit werden wir die Welt beherrschen. Dann kommt der Kommunismus und sagt, allen wird es besser gehen, wir verteilen es gleich. Dann kommt der Neoliberalismus und sagt, der Welt wird es besser gehen mit der Globalisierung. Merken Sie, wie wir den Utopien auflaufen. Und jetzt kommt der Klimawandel und jemand sagt, halt, es wird nicht immer besser gehen. Und was machen wir jetzt? Und das ist das gesellschaftlich genau das Gleiche, wie wenn Sie Ihren Kindern sagen müssen, halt, es gibt nicht mehr. Die Erwartung kann ich dir nicht erfüllen. Konsum und Begrenzung ist ein Thema, was die Eltern traktiert. Weil die Kinder so verwöhnt sind. Ja? Sie haben auf der einen Seite wieder die Waage, das, der Konsum, und sie müssen ihn begrenzen. Es ist nicht alles habbar. Und ihre ganze Erziehungsarbeit ist oft nur die Waage zwischen mehr und nein. Das ist das, was sie täglich tun mit ihren Kindern. Es geht nicht mehr. Nein, es geht nicht mehr. Das sind die philosophischen Hintergründe für diese vordergründige Aufgabe, die sie stresst, weil ihnen gar nicht bewusst wird, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhang sich in ihrem Wohnzimmer, in ihrer Küche niederschlägt. Und was macht die Politik mit ihnen? Die Politik unterstützt hier und da, sage ich mal. Die Politik ist eine Politik der letzten Wiese. Für die Familienpolitik bleibt, ich weiß nicht, wie viel übrig. Unser deutscher Ex-Kanzler Schröder sagte, das ist das Gedöns. So viel dazu. Ich mache kein politisches Fach auf, aber die Politik sagt, na ja, ja, wenn noch was übrig ist, machen wir auch eine Kindergrundsicherung. Die wertvollen Kinder sind in der letzten Wiese angesiedelt. Jetzt brauchen wir erstmal 100 Milliarden Sondervermögen für den Krieg. Sie spüren, was ich damit sagen will. Das Fazit ist, die Politik delegiert ganz viel in die Familie und sagt, machen Sie es. In der Pandemie müssen Sie jetzt halt auch den Unterricht machen. Wir haben keine, wir schließen die Schulen. Also in die Familie wird immer mehr delegiert. Und ob man dann ihnen so viel hilft, ich finde, die Hilfen hinken immer hinterher. Natürlich gibt es Familienhilfe. Aber die letzte Studie, die ich gelesen habe, ist, dass in Deutschland sie eigentlich auf ihren Kita-Platz schon anmelden müssen bei der Geburt. Eigentlich. Und zweitens, dass im Moment so viel Personal fehlt, dass die Hälfte der Zeit mit Mühe ausschließlich die Betreuungsaufsicht mit Mühe eingehalten wird. Dass dieser Rucksack geht in die Familie hinein. Und dann sehen Sie, Sie haben einen eigenen Rucksack, innerfamiliär und sie bekommen den gesellschaftlichen noch obendrauf. Wenn man Studien fragt und sagt, woher kommt denn der Druck? Wie viel Druck erleben Sie von innen, wie viel erleben Sie von außen? Dann sagen in einer Umfrage 2020, 50% der Druck kommt von innen, von unserer Familie, von uns selbst, aufgrund unserer Ansprüche. Und 21% sagen, nein, das kommt von außen, von der Gesellschaft. Und nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von unserem Vergleich mit anderen, von dem Vergleich mit dem Nachbarn, von dem Beobachten der anderen. Wir müssen so gut haben wie der Nachbar. Und die, die sagen, es kommt von innen. Was ist hier der Hauptanspruch? Ich muss mein Kind besser erziehen als meine Eltern. Ich darf, original Zitate aus der Studie, ich darf nichts falsch machen. Ich muss meinem Kind alles ermöglichen. Ich muss mein Kind glücklich machen. Merken Sie, aus welchen Erwartungshorizonten diese Haltungen kommen? Und dann kommt diese Haltung zu diesen ganzen bisher genannten Aufgaben, kommt dazu, dass wir natürlich auch Ansprüche an uns selbst haben. Was haben wir denn für einen Anspruch an diese sogenannte Life-Work-Balance? Da kann ich nur sagen, schwierig. Und zwar aus einem Grund schwierig, weil Sie wollen in dieser Balance, damit machen Sie sich selbst wieder Druck, einen riesen Druck. Warum? Sie wollen ja möglichst einen, wenn Sie hier das Work nehmen, ja, Sie wollen einen idealen, auf Sie zutreffenden Arbeitsumfeld. Aber auf der Seite wird es ganz brutal. Sie wollen eine erfüllte Beziehung. Sie wollen ein erfülltes Leben. Sie wollen eine erfüllte Freizeit. Sie wollen eine erfüllte Familie. Darf ich fragen, was wollen Sie noch? Das heißt, wenn Sie sich alles das auf diese Balance legen, dann brauchen Sie gar keine Zeichnung hier, sondern dann ist ja klar, dass das ja sofort in eine Schieflage kommt. Ne? Alles ist zu viel und das ist alles zu wenig. Das habe ich ja alles noch gar nicht. Meine Beziehung ist nicht ideal, mein Leben nicht erfüllt, meine Freizeit nicht. Merken Sie, wie sich die Menschen mit dieser Balance auch natürlich, wie hier der Mainstream, sie einholt. Die wichtige Aufgabe, unter denen die Familien so leiden, ist die Erziehungsaufgabe. Wir Fachleute würden lieber sagen, statt Erziehung, Beziehung. Sie müssen in Beziehung kommen. Denn Bindung schafft Struktur und Struktur schafft Bindung. Und jetzt zähle ich einfach auf, was auf dieses Paket noch drauf kommt, nämlich diese Erziehungsarbeit. Sie sollen wozu erziehen? Zur Zugehörigkeit, zur Bindungsfähigkeit, zur gewaltfreien Kommunikation, zur Förderung, zum Umgang mit Medien, zu Regulation von Bedürfnissen, zu Moderation von Gefühlen, mit Feinfühligkeit die Dinge begrenzen, die Kritikfähigkeit beim Kind fördern, mit dem Willen und der Willensbildung umgehen. Und daran sehen Sie, dass diese ganzen Aufgaben unwahrscheinlich fordern und überfordern. Wichtig wäre noch, dass Sie Leitlinien haben, wonach Sie sich orientieren. Erziehen Sie emanzipatorisch, verhaltensorientiert, regelbasiert? Sind Sie immer der Ermöglicher oder der Regelsetzer? Glauben Sie an Ihre Vorbildfunktion, an die Perspektivengeber, wie Sie in Ihrem Journal das wunderbar beschreiben, die Vorbildfunktion. Wichtig ist, dass Sie immer mit Gegensatzpaaren arbeiten, wie ich es auch hier versucht habe. Warum Gegensatzpaare? Gegensatzpaare bringen Differenzen hervor, bringen Dinge in Bewegung. Aus Abend und Morgen wird der neue Tag, wie die Bibel sagt, führt die Metaebene ein, führt neue Sichtweisen ein. Und nun fragen Sie, wie kommt man da heraus? Indem Sie aufhören, ein Dauerglück zu wollen für sich und das Kind, indem Sie aufhören, ein Dauererklären durchzuführen, Dauererklären und Dauerreden ist die völlig falsche Aufmerksamkeit, indem Sie Grenzen bilden, indem Sie keine Erpressung zulassen, indem Sie für sich Auswege sehen. Und die Auswege teilen wir auf in Strategien und Prozesse. Kurzfristige Strategien und langfristige Prozesse. Die Prozesse sind nicht von heute auf morgen. Und was sind Strategien? Sie gehen joggen, das heißt Bewegung. Sie ernähren sich gesund, sie machen Entspannung, sie machen eine Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Entspannung. Sie lenken ihre Wahrnehmung, heißt, sie sehen nicht immer das Schlechte. Sie nehmen mindestens eine warme Mahlzeit pro Tag alle zusammen ein, ohne TV und ohne Handy. Sie machen eine Aktivität pro Woche alle gemeinsam. Sie machen Pläne und Hilfspläne, wer unterstützt wen, wer räumt die Spülmaschine auf. Sie unterstützen jegliche Kommunikation in der Familie und zwar analog. In der Familie wird nicht gemailt und nicht gesimst und nicht geappt, sondern auf Augenhöhe gesprochen am Tisch. Dazu kann man altmodisch Karten nehmen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Man kann Rollenspiele durchführen, gemeinsam Kreatives machen, miteinander malen, kochen, Musik machen, Musik hören, spielen, erzählen, sie kennen. Vielleicht die Geschichte, man hat einen Versuch gemacht, man hat ganz fremde Omas auf eine Bank gesetzt und Kinder dazu animiert, sich zu dieser fremden Frau zu setzen. Die hat eine Geschichte erzählt und in über der Hälfte der Fälle sind die Ängste der Kinder zurückgegangen und die Kinder haben begonnen zu erzählen und selber zu lernen. Was sind Prozesse? Sie sollten sich das Ganze bewusst machen. Sie sollen ihr Selbstbild reflektieren, sich selber finden nach dem Motto, was will ich, wer bin ich, wohin will ich, was für Ziele habe ich, was für eine Selbstwirksamkeit habe ich, das Wort, wie wirke ich, was kann ich bewirken, die Erfahrung machen, dass sie was bewirken können. Resonanzräume finden heißt Klangraum, den Duft der Zeit spüren, ihre Resilienz stärken, ihre Bewusstwertung zur Sinnfindung führen, was für einen Sinn, was für ein erfülltes Leben habe ich, kann ich mich einbetten in die Generationen oder lehne ich die alle ab, kann ich Freud und Leid zusammendenken, auch anstelle von aufzuspalten, kann ich die Sehnsucht aufrechterhalten nach dem ganz anderen. Wir reden von der Möglichkeitskompetenz. Habe ich noch die Fantasie, dass auch eine ganz andere Entwicklung, ein ganz anderes Dasein, eine ganz andere Entwicklung möglich ist, wenn das entwickelt wird, wenn diese Narration, wie man sagt, wenn diese Erzählung klappen würde, wäre sie einen Schritt weiter. Was Sie machen, wären Hilfen annehmen. Es gibt Vorbeugefaktoren. Die 10 Vorbeugefaktoren, die wir gerne aufzählen, sind ihr eigenes Pensum selber wählen, Entspannungen wirklich durchführen, realistische und echt erreichbare Ziele finden, Langsamkeit üben, ihren eigenen Einfluss erleben, Klammer, was wir unter Selbstwirksamkeit verstehen, Wertschätzung erhalten, Gemeinschaft erleben, Sinn finden, nicht ständig erreichbar sein und die Arbeit trennen vom Privaten. Das ist alles eine Chance. Die Krise ist immer der tiefste Punkt, nämlich auch der Punkt zur Umkehr. Das heißt, Krise ist immer auch Chance. Und wir sollten die wertvollen Kinder als wertvoll erleben, uns freuen können. Und Rilke sagt, nie bleiben, denn bleiben, verbleiben ist nirgends. Entdecken, neues Entdecken ist alles. Ich glaube, ich habe die Zeit einigermaßen eingehalten und wollte viel Zeit für Fragen lassen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Hartmann. Sie haben uns da einiges vor Augen geführt. Ein sehr anschaulicher Vortrag, denke ich. Sie haben jetzt auch gleich angesprochen, dass man natürlich Fragen stellen kann. Dazu möchte ich nur eine Spielregel erklären. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon, das mein Kollege Simon Fröhlich zu Ihnen bringt, wirklich bei Ihnen ist. Stellen Sie dann die Frage an den Dr. Hartmann. Und dann würde ich sagen, es ist ein Selbstläufer. Also Sie antworten, dann schauen wir wieder, wer die nächste Frage hat und so weiter. Gibt es denn schon Fragen im Saal? Traut sich schon jemand? Ja, eine Dame da hinten. Darf ich dir?
Mein Name ist Claudia Gößler, Vorarlberg Kinderdorf. Mich würde sehr interessieren, wie so ein Therapietag bei Ihnen in der Einrichtung aussieht, wie Sie mit den Familien arbeiten, mit den Müttern, die mit den Kindern bei Ihnen die Erholung, die die aus den erschöpften Situationen wieder, wie Sie sie herausführen. Wie sieht so ein Tag in der Klinik oder bei in der Einrichtung aus?
Sehr gerne. Wir arbeiten ja im Nachbarland nach der Vorsorge oder Reha oder Klinik. Wir selber sind im Vorsorgebereich. Diesen Kurantrag können Sie stellen bei der Kasse. Alle 4 Jahre, das ist eine Kassenleistung, in besonderen Fällen auch bereits nach 2 Jahren. Dann meldet sich die Patientin, der Patient bei der Kasse oder direkt bei uns an. Wir nehmen im 3-Wochen-Rhythmus die Mütter und Kinder. Wir haben auch Mütter plus Väter plus Kinder und auch immer wieder Familien. Im 3-Wochen-Rhythmus auf, alle kommen zusammen und haben dann die Aufnahme, die ärztliche und sozialpsychologische Aufnahme. Also es gibt eine ärztliche Aufnahme und eine psychologische Aufnahme. Und in dieser Aufnahme wird ein sogenannter Therapieplan gemacht. Und dieser Therapieplan unterscheidet sich in der Vorsorge und in der Reha etwas. Der ist in der Reha etwas dichter. In der Vorsorge machen wir, auch weil die Kasse das vorschreibt, das ist Pflicht, wir müssen immer etwas anbieten zur Ernährung, zur Bewegung, zur Entspannung, zur Stressbewältigung, zur Interaktion. Dann bieten wir die Kinderbetreuung an. Diese Stressbewältigung findet statt in Gruppen plus in Einzelgesprächen. Hier findet zum Beispiel statt auf jeden Fall ein Ernährungsvortrag am Anfang, wenn Sie in eine Ernährungsgruppe gehen, jede Woche gemeinsames Kochen oder Einzelgespräch Ernährung. Entspannung jede Woche 1 bis 2 Einheiten. Yoga, autogenes Training oder PMR, Muskelentspannung nach Jakobsen. Dann die Bewegungseinheiten sind Sportangeräten, Nordic Walking, Fitnessgruppe, Aqua Fitness Rücken. Und das verteilen wir auf die ganze Woche, sodass Sie 1 bis 2 Anwendungen pro Tag haben. Das hört sich relativ wenig an. In der Reha haben Sie 4 bis 5, haben Sie deutlich mehr von der Frequenz. Das läuft aber dann über die Rentenversicherung. Die haben einen höheren Durchgang. Wir stehen zu dem Konzept deshalb, weil die Mutter ja gar keine Erholung, keine Distanz hat und vor allem keine Mutter-Kind-Interaktion macht. Diese Interaktion, die ist einerseits freiwillig, das sind freiwillige Angebote, also gemeinsames Malen, oder das sind geleitete Angebote mit dem Sozialpädagogen oder der Yogalehrerin, nämlich Mutter-Kind-Interaktionen, Mutter-Kind-Entspannungen. Das heißt also, das ist unser Programm. Die Stressbewältigung ist eine Pflichtveranstaltung von pro Woche 90 Minuten, also 2x45 Minuten pro Woche, plus Einzelberatung nach Bedarf. Frage beantwortet oder möchten Sie es vertiefen? Gerne.
Hallo, also mein Name ist Christina Gera. Ich war selber schon mal in einer Mutter-Kind-Kur und wollte jetzt noch fragen, also ab welchem Alter, also meine Mädels erinnern sich immer noch dran, die war 3, die Jüngere, und sie sagen immer noch, Mama, mach mal wieder mal so einen Urlaub. Also für sie war das wirklich schön, also sie war noch in der Kinderbetreuung. Für mich war das damals, es war zu Zeiten von Corona, also ich muss sagen, da waren halt gewisse Sachen anders, aber was mich echt schön, also was ich echt schön finde, dass sie immer noch davon sprechen, weil es war für sie eine Zeit, wo sie mich wirklich genießen konnten und, ja, und auch ich einfach abschalten konnte, also vielleicht auch eine eigene Erfahrung. Aber ab welchem Alter sind bei Ihnen die Kinder oder halt so?
Ja, erfahren? Wir nehmen Kinder ab vor der Corona-Zeit, ab 6 Monate bis 12 Jahre. Dann kam Corona, da hat man die frühen Kinder aus Risiko nicht genommen. Im Moment sind wir wieder noch bei zwei Jahren, gehen aber auch schon zurück auf 1 Jahr. Wobei man sagen muss, da muss man wirklich dazu sagen, das ist ein Thema. Wenn die Kinder noch keine Fremdbetreuung kennen, ist es manches Mal für die Mutter in dieser Zeit eher belastend. Kind fühlt sich nicht wohl in der Kinderbetreuung, schreit, muss zurückgenommen werden, dann können sie ihre Angebote nicht alle nehmen, ihre Anwendungen, dann gibt es Unzufriedenheit in mehreren Richtungen. Sodass man sagen muss, viele Mütter brauchen eine Entlastung auch mit kleinen Kindern und deshalb sollen die Regeln wieder eingeführt werden. Aber wenn Sie ältere Kinder haben, 2 und älter, ab 3, und die sind gut Fremdbetreuung gewöhnt, dann haben Sie mehr Ruhe, indem die Kinder einfach wirklich in der Betreuung integrierbarer sind. Das ist sozusagen ein Punkt mit 2 Seiten, das Alter. Wir waren in Plön das erste Haus, was Kleinkinder aufgenommen hat in der Republik überhaupt. Die Frau Heuss war zur Einweihung da und deshalb heißt unsere Klinik auch Elli Heuss Knapphaus. Aufgrund dieser ganz frühen Aufnahme von Kindern.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Wie messen Sie die Wirksamkeit bzw. woran erkennen Sie die Nachhaltigkeit des Angebots?
Da gibt es die allererste Studie der MHV, die Medizinische Hochschule Hannover, hat die erste Studie schon in den 70er Jahren gemacht. Das war ein Herr Kollatz. Man spricht von der Kollatz-Studie, die ist uralt. Und da hat man sozusagen eine Wirksamkeit von bis zu 18 Monaten damals herausgefunden. Neuere Studien macht die MHV immer wieder, wir sind auch jetzt wieder gefragt, oder es gibt das sogenannte QS-Reha-Verfahren, das ist eine Qualitätssicherung der Kasse, was auf jeden Fall bei einem hohen Prozentsatz eine nachhaltige Wirkung gibt, aber natürlich nicht über viele Jahre. Das muss man sagen, weil, das sagen auch die Mütter beim Abschlussgespräch, jetzt geht es mir besser, ich nehme ganz viel mit, ich habe Impulse, ich habe viel erkannt, aber werde ich es A, umsetzen können zu Hause und B, werde ich es halten können? Ist es anhaltend? Die Frage ist berechtigt. Beim Abschlussgespräch wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, sagte mir Anfang Juni am 5.6. eine Mutter, ich nehme, was ist das Langfristigste, was ich mitnehme? Ich habe erkannt, dass ich eine gute Mutter bin und vieles sehr gut mache und dass ich wundervolle Kinder habe und dass das Leben ein Geschenk ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange sie das trägt, verstehen Sie, aber allein, dass das erreicht wurde, dürfen wir nicht unterschätzen. Also ich möchte sozusagen, auch wenn es sich kurz anfühlt, glaube ich, dass es in Einzelnen, in wie viel Prozenten kann ich nicht sagen, auch längerfristig nachhaltige Wirkungen gibt. Weil wir immer wieder auch Wiederholungsfamilien haben, Mütter haben, die sagen, die und die Dinge haben sich danach doch geändert. Oder weil Mütter bei der Entlassung sagen, ich weiß genau, ich werde. Aber Langzeitstudien über einen langen Zeitraum haben wir leider nicht. Ich wünschte, wir hätten mehr Plätze und wir könnten öfter wiederholen. Sie hat eine Frage.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, im Prinzip ist der Weg aus dem Burnout zurück wie Erziehung vor 20 Jahren. Weniger Konsum, weniger digital, mehr am Tisch, mehr spielen, weniger Erwartung. Und ich denke auch die Erwartung nicht nur an mich selber, sondern auch die Erwartung an Kinder. Die finde ich ist auch relativ hoch, dass sie jetzt schon im Kindi irgendwelche Flöten spielen und in dort gehen und dort gehen und dort gehen, bin ich da richtig, dass man einfach wieder zurück mit allem soll?
Also. Ob Sie es zurück nennen oder ob Sie es eine neue Erkenntnis nennen, das kann man so und so formulieren. Was wir auf jeden Fall einführen müssen in unserem Denken, ist eine Begrenzung. Es gibt natürlich das Bedürfnis, wir haben unendliche Bedürfnisse und einen unendlichen Mangel, aber sie haben auch eine Begrenzung. Und das Bewusstsein, beides miteinander in eine Korrelation zu führen, hört sich rückschriftlich an, weil sie über viele Jahre das Wort Begrenzung gar nirgends genannt bekommen haben. Also von daher sehe ich es nicht als Rückschritt, sondern als Entwicklung, dass wir, Rifkin war einer der Autoren, der sagt, wir werden diese Begrenzung nur auch global überleben, indem wir teilen lernen. Wir wissen ja gar nicht, ob wir in 5 Jahren auf der Welt noch alle genug dieses Wasser trinken können. Das können Sie Rückschritt nennen. aber Sie können es auch Fortschritt nennen, indem Sie sagen, es gibt ein Bewusstsein von Begrenzung und von Teilen müssen. Also wir werden ein anderes Bewusstsein brauchen, sonst werden wir nicht überleben. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema mit den Kindern. Wenn ich eine Mutter habe, die mir in der Sprechstunde sagt, das Essen hier ist so katastrophal. Ja, was ist denn so katastrophal? Ich muss zu Edeka und Salami kaufen, weil mein Kind diese Salami, die es hier nicht gibt, nicht isst. Und ich sage dann, lassen Sie das bitte sein. Ist das Rückschritt? Verstehen Sie? Ich spüre, dass wir das Gleiche meinen. Ganz klar. Nur, wenn Sie das an diesem Punkt sehen, dann müssen Sie sagen, wo sind wir denn gelandet? Welche Mutter fährt zu Edeka für Salami, weil der Herr Sohn die nicht isst, die es in der Klinik gibt? Hallo?
Ich hätte eine Frage bezüglich emotionaler Transparenz. Also einerseits gibt es so dieses Bild, man sollte vor den Kindern immer Haltung bewahren, immer freundlich sein, geduldig sein und wenn man streiten muss als Eltern, dann erst, wenn die Kinder schlafen oder nichts hören. Und ist aber unrealistisch. Also viele sagen, Kinder müssen streiten lernen, sie müssen Konflikte, solange sie jetzt nicht ausarten, mitbekommen können. Sie müssen sehen, die Eltern kommen auch an ihre Grenzen, sie haben Gefühle, die nicht immer schön sind, die nicht immer angenehm sind. Sie müssen Versöhnung lernen. Also haben Sie da eine Empfehlung, ab welchem Alter können Kinder das mitbekommen, in welcher Intensität, in welcher Frequenz? Also haben Sie da eine Empfehlung, was gesund ist?
Ja, sehr gerne. Die Grundempfehlung ist, nichts verschweigen, authentisch, wirklich transparent sein. Auf jeden Fall ab dem zweiten Lebensjahr. Wenn Sie es nicht sind, klappt die Moderation nicht der Gefühle. Heißt, Sie spiegeln etwas Gespaltenes. Sie spalten ihr Gefühl und das, was sie spiegeln, auf. Sie spalten auch die Worte auf. Ich sage Ihnen ein Beispiel. In der Aufnahmesituation sitzt eine Frau mit zwei Kindern. Ich frage ihr, wie geht es Ihnen denn? Was erwarten Sie von hier? Und sie fängt an zu weinen. Ich sage, warum weinen Sie? Weil mich das schon 10 Jahre niemand gefragt hat. Dann kommt der Junge mit 4, guckt an die Mama. Sie wischt sich die Tränen ab, zieht ein Lächeln auf und sagt zu dem Kind, wörtlich, was ich Ihnen erzähle, ist O-Ton. Die Mama weint nicht. Du weißt, wir sind eine Familie, wir lachen nur. Ich weine aus Freude. Eine Originalszene, die ich Ihnen als Antwort gebe, und damit haben Sie schon die Antwort. Ich kann die natürlich lange ausführen. Das heißt, Sie spalten. Ihre Spiegelung stimmt nicht. Und die Gefühle, die das Kind bei Ihnen nicht lernt, die lernt es abzugucken im TV, im Podcast, im Fernsehen, bei der Nachbarin. Das heißt, das Wichtigste, was wir mit den Kindern moderieren müssen, sind die negativen Gefühle. Aggression, Wut, Trauer, Schmerz, Angst. Und es ist ein wunderbares Buch, jetzt ein neues Buch von Imlau heißt sie, Nora Imlau, Grenzen setzen. Meine Grenze ist dein Halt, das trifft auch für emotionale Grenzen zu. Und da beschreibt sie wunderbare Beispiele auch für die Echtheit der Spiegelung. Zu sagen, die Mama ist jetzt traurig. Beispiel, Kind kommt in die Sprechstunde, Sie glauben ja gar nicht, wie die Sprechstunden manchmal bei uns ablaufen. Das Kind hat Halsweh, das Kind hat 39 Fieber, aber macht den Mund nicht auf. Ach komm, ach bitte, ach hier, ach so. Wenn die Mutter sagen würde, Ich will, dass du jetzt den Mund aufmachst. Sonst können wir nicht rausfinden, was deine Halsschmerzen sind. Und der Doktor kann nicht entscheiden. Und wenn das die nächste Mutter so klar sagt, macht das Kind den Mund auf. Und in der ersten Mutter, ach komm doch, ach bitte, ach nein, ach hier, ach da, ach Herr Doktor, das liegt an Ihnen und zu Hause bei der Kinder. Ja, nicht? Das heißt, Ihre Authentizität ist die seelische Gesundheit des Kindes, so ganz, ganz plakativ formuliert. Ich könnte Ihnen das an ganz vielen theoretischen Entwicklungen der Psychoanalyse aufzeigen. Sind Sie so authentisch, wie es geht? Zu sagen, mein Kind darf nicht mit zur Beerdigung. Als meine Großmutter starb, war ich 3 Jahre und kein Mensch hat sich überhaupt überlegt, ob ich mit zur Beerdigung darf. Natürlich durfte ich meine Großmutter im Sarg sehen. Warum nicht? Weil der Tod zum Leben gehört. Also dieses Nicht-Authentische geht ja wieder drauf zurück. Ich muss mein Kind glücklich machen und Glück heißt, alles Schwierige ist draußen. Alle Begrenzung ist draußen, alles Leid ist draußen, alle Spannungen, alle Konflikte. Die Aggression entsteht, wird nur integriert, die wird nur bewältigt, wenn sie spürbar sind. Reden ist nicht spürbar sein. Reden allein genügt nicht. Sie müssen eine Grenze setzen und sagen, ich bin ich und du bist du. Und hier ist die Grenze. Und das will ich und das willst du. Und was machen wir jetzt? Geht daran die Beziehung kaputt oder die Familie? Oder ich? Oder du? Beantwortet? Ich bitte Sie dringend, authentisch alle Gefühle zu spiegeln, ab 2 Jahre. Natürlich könnte ich jetzt noch mal eine halbe Stunde Ihnen zwischen dem Äquivalenzmodus und dem Als-Ob-Modus und der Symbolisierung und der beginnenden Mentalisierung des Kindes, ja, das können wir bis morgen früh, klar, aber vom Grundsatz her wäre die Antwort so.
Ganz kleine Zusatzfrage, vielen Dank. Also meine Tochter ist 3,5 und sie nimmt dann ganz oft meine Gefühle auf. Zum Beispiel, wie ich mal krank war, hat sie dann plötzlich gesagt, ich bin krank, ich muss zu Hause bleiben, mir geht's nicht gut. Also sie wiederholt dann meine Worte oder sie sagt, ich bin wütend, ich muss jetzt hauen, weil ich wütend bin. Ist es dann also ich muss dann einfach mit ihr versuchen zu differenzieren, okay, ist es wirklich deine Wut oder versuchst du zu verstehen, wie es mir geht? Also Wie kann ich sie davor bewahren, dass sie dann zu sehr in dem Alter, wo sie gerade ist, zu sehr meine Gefühle zu ihren eigenen macht? Weil ich bin recht transparent. Aber ich möchte sie auch davor bewahren, dass sie dann zu sehr in diese Einheit fällt.
Wenn sie 3 ist, dürfen Sie da auch schon die Grenze setzen und sagen, du, die Mama wird wieder gesund, du musst dich nicht kümmern. Und die Mama hat auch eine Wut. Du hast jetzt eine Wut. Warum hast du denn eine Wut? Du darfst eine Wut haben, ich darf auch eine Wut. Verstehen Sie, dass Sie die Wut entdramatisieren und vor allem die Wut ist nicht nur einer hat eine Wut, sondern alle Menschen haben eine Wut. Irgendwann. Nicht? Also, dass Sie sozusagen da schon in einer gewissen Stufe spiegeln und vor allem das Kind völlig, völlig von ihrer Krankheit trennen. Die Mama wird wieder gesund und du musst dir gar keine Sorgen machen. Denn wir kriegen immer ganz große Ohren und reden von Parentifizierung, wenn das Kind kommt und sagt, Mama, ich mache das für dich. Bitte nicht. Du musst für mich das nicht machen. Mit 7 musst du für mich die Spülmaschine ausräumen oder die Küche kehren. Ja? So. Aber in dem Alter bitte zurückweisen. Die Mama wird wieder gesund. Passiert gar nichts.
Hallo, für mich stellt sich die Frage, ist es ein Problem der Generationen, der Gesellschaft oder ist es jetzt wieder das Problem der Familie, dass es so viele Burnouts und kaputte Familien gibt, dass man eine Reha braucht oder sonst was braucht? ist es der Ansatz dann wieder zur Familie. Familie macht es ja wieder Stress und denkt, man macht ja alles falsch, dann muss es wieder anders machen, dass es wieder richtig ist. Das ist wieder dieser Perfektionismus. Oder ist es eine Aufgabe eigentlich der Gesellschaft, was da schiefgelaufen ist die letzten Jahre, entgegenzuwirken, weil sonst müssten wir noch ganz viele Kliniken aufmachen, dass es die Menschen wieder checken, wie es funktioniert. Ist es ein gesellschaftliches oder doch ein familiäres Problem?
Ich denke, ich würde so formulieren, dass sich die Gesellschaft in dieser Kernfamilie, ne, in dieser kleinsten Punkt der Gesellschaft spiegelt, ne, dass es schon ein gesellschaftliches Problem ist, was aber, wenn Sie es vereinfacht sagen, auf Ihrem Rücken aufträgt. Ne, Sie sind ja ein Teil der Gesellschaft. Und das ganze Gesellschaftliche drumherum wirkt sich, wie ich sagte, ja darauf aus. Das heißt, Sie sind Träger dieses Ganzen. Und wenn Sie aber an dieser Stelle sind, dass Sie die nächste Generation erziehen, nicht, dann wird es eben an dieser Stelle sichtbar. Ganz viel der Leistungsgesellschaft spiegelt sich auf Ihrem Rücken und Sie haben zu wenig Unterstützung, um das zu regulieren. Man lässt sie mit dieser Regulationsarbeit mehr oder weniger allein. Wann haben wir Abende wie diesen? Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier bin, sondern ganz generell. Nicht? Das heißt, wir sollten uns einmal in der Woche hier treffen, um diese Themen zu vertiefen. Was passiert denn da? Und was ich gar nicht will, ist, dass sich die Familien die Schuld geben. Die nehmen die Schuld auf sich. Und Schuld ist das falsche Wort, sondern sie spüren den Druck und sagen, Mensch, ich kann den nicht regulieren, also liegt es an mir. Gehen Sie doch zurück in das Jahr 1800. Verstehen Sie, da gab es nicht dieses Thema, was wir hier haben. Es gab eine Religion, es gab eine Weltordnung und es gab eine Tradition. Und damit hatten Sie feste Verankerungen, mit denen konnten Sie erziehen. Wenn Ihr Vater Tischler war, war er ein Leben lang Tischler. Wenn Sie den Beruf wollten, dann waren Sie auch ein Leben lang Tischler. Verstehen Sie, das waren doch klare, verlässliche Traditionen. Haben wir ja alles nicht mehr. Wir sind ja in Auflösung. Die Welt löst sich auf im wörtlichen Sinne. Also, was ist globaler Raum? Wissen Sie, ob morgen Ihre Firma aus globalen Gründen nach Tschechien geht oder nach China? Politik und letzte Wiese. Für die wertvollen Kinder haben wir kein Geld. Wenn ich dann höre, die Firma Intel baut in Sachsen eine Firma aus. Die teuerste DAX-notierte Firma der USA und bekommt von der deutschen Regierung 10 Milliarden Subvention damit, dass hier Chips gebaut werden. Und ich habe keine Kita-Plätze. Wie mich zerreißt das? Was macht das mit uns? Und das spielt sich doch genau hier ab. Das zerreißt sie doch auch. Und dann kriegen sie das nicht geregelt und sagen, ja, bin ich schuld? Never.
Hallo und vielen Dank, Herr Schmal. Wären Sie so nett und würden bitte noch mal genauer erläutern, was Sie unter psychische Entwicklung geht nur zu dritt, genauer verstehen mit der Triade Vater, Mutter, Kind?
Gerne. Wir sprechen von der sogenannten Triade: Mutter, Vater, Kind. Und sprechen von den Beziehungsfeldern. Die beiden haben eine Beziehung. Die beiden haben eine Beziehung und die haben eine Beziehung. Ne? Der Vater zum Kind, die Mutter zum Kind und die beiden untereinander. Und das Allerwichtigste ist, dass sozusagen diese Beziehung an keiner Stelle unterbrochen wird. Und das Zweitwichtigste ist, dass das Kind irgendwann lernen muss, die zwei haben eine Beziehung für sich und ich bin hier für mich. Das nennen wir dann die innerseelische Trennung. Sie haben die Mutter hier, den Vater hier, das Kind hier. Und können auch das Dreieck umgekehrt zeichnen und sagen, die sind alle hier drin und haben zusammen die Beziehung. Wichtig ist, dass diese Beziehungen nicht aufgespalten werden, sondern dass das Kind spürt, ich kann zum Vater eine Beziehung haben, ich kann zur Mutter eine Beziehung haben, die beiden haben untereinander eine Beziehung und die hat aber auch eine Grenze, in die ich ab der ödipalen Stufe, ab 4-5, nicht mehr hinein kann. Da gibt es etwas, was nur die beiden sind. Wäre eine ganz kurze Erklärung dazu. Eine tiefer.
Das geht jetzt vom Optimalfall der Familie aus. Ja. Mich stört ein bisschen der Satz, psychische Entwicklung funktioniert nur zu dritt. Wie ist denn das bei Alleinerziehenden?
Ja, das ist so, dass sie dann sozusagen den Dritten ersetzen müssen durch eine dritte Person. Und die wird ja auch ersetzt. Es ist ein Bruder, ein Onkel, der Großvater, irgendjemand, der dazukommen sollte. Sonst haben sie auf Dauer, und das ist etwas, was wir psychisch nicht wollen für die Entwicklung, wir wollen keine Diade. Wir wollen nicht Mutter und Kind immer zusammen und immer zusammen. Denn das wäre die Gefahr der Symbiose. Es sind dann immer nur zwei, sie treten immer zweit auf. Und das gibt eine Gefahr. Und die Mutter im alleinerziehenden Modus wäre ja, und das ist ja der Hintergrund aller gerichtlichen Regelungen nach Trennung, dass es eine Beziehung zum Kindsvater gibt, möglichst alle 14 Tage. Nur als Beispiel, ne? Dass der Dritte eingeführt wird, auch wenn er nicht im Haushalt lebt. Oder dass sie einfach dafür sorgen, dass diese Bindung nicht zur Symbiose wird. Denn diese Kinder tun sich hinterher schwer, Beziehungen anderer Art einzugehen. Warum ist die symbiotische Beziehung schwierig? Die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit ist die, dass sie sowohl zu dem einen wie zu dem anderen eine Beziehung aufnehmen können. Das ist der Entwicklungsschritt. Die Union von Säugling und Mutter sollte ab dem 9. Lebensmonat langsam aufgebrochen werden. Sonst ist es eine Union und wenn die bleibt, was ist das Wesen der Symbiose? Ich kann immer nur mit einem Beziehung aufnehmen. Immer nur mit einem. Wenn ein Dritter dazukommt, kommt sofort Eifersucht. Kommt sofort Beziehungsunfähigkeit. Das sind dann auch die Menschen später, die können immer nur eine Beziehung halten. Nur eine einzige. Und das fürchten wir therapeutisch. Ne? Und daher möchten wir, dass das Kind sowohl als auch zum einen und zum anderen. Und ganz viele Väter sind in der Familie, die sind aber trotzdem ausgeschlossen, seelisch. Die sind nicht da. das läuft alles über die Mutter. Und die Ehe läuft. Aber da ist in dieser Beziehung, daher habe ich diesen Strich gemacht, etwas nicht lebendig. Also das heißt, wenn Sie allein erziehen, falls Sie das wären, fühlen Sie sich überhaupt nicht in irgendeiner Weise jetzt beeinträchtigt. Es gibt Triaden, wo Vater und Mutter und Kind in einer Familie leben und trotzdem seelisch hier keine Triade entsteht. Und es gibt ganz wunderbare einzelerziehende Mütter, die mit dem Hereinnehmen des Vaters oder irgendeiner anderen Person oder auch einer Großmutter, das Ganze könnten wir ja erweitern auf gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter, da hat es nochmal was Spezifisches. Wichtig ist, ich kann sowohl die Mama als auch jemand anderen in Beziehung treten. Das ist gesunde seelische Entwicklung.
Gerade zum Thema Alleinerziehend, also ich bin seit 2019 alleinerziehend und was mir jetzt ganz extrem spannend also gefunden habe, also es ist eigentlich, wir versuchen schon im Sinne für die Kinder, aber paartechnisch oder halt beziehungstechnisch sind wir nicht mehr auf Augenhöhe. Und jetzt war gerade am Montag die Situation, dass die kleine Tochter dreimal versucht hat, zu meine Hand nehmen und in die Hand vom Papa zu legen eigentlich, also halt irgendwie, und wir sind ja, sie war 2,5, wo wir uns getrennt haben, halt so, und ich bin jetzt so seit 3 Jahren schon wieder in einer Beziehung mit, also in einer Patchwork-Konstellation, mit insgesamt haben wir 5 Kinder. Und ja, es ist ganz spannend gewesen für mich zu erfahren, wie sie eigentlich immer noch halt so innerlich so gefühlt das Konstrukt irgendwie sich schon, oder halt, ja, wie ist das in einem Kind drin? Ich bin dann am Abend halt, habe ja mit dir geredet und habe gesagt, du, ich habe gemerkt, du wolltest heute, dass ich die Hand vom Papa halte und ich kann das verstehen, dass du das gerne dir wünschen würdest, aber wir sind Mama und Papa, wir haben euch beide gern, aber wir sind nicht mehr ein Paar, wir sind nicht mehr, also da ist jetzt cool, die Liebe, wo ich jetzt für die habe, also das funktioniert nicht mehr und ich kann dir das nicht geben, was, oder halt wir können dir das nicht geben, wir sind für euch da, aber wir sind nicht mehr ein Paar, also ich weiß nicht, also das war jetzt für sie dann auch so okay, habe ich das Gefühl hier, aber ja, kann ihr da, sollte ihr da ihre noch bitte irgendwie, oder, also ich habe das Gefühl, sie hat so den nehmen können, wie ich es gesehen habe. Aber es war für mich spannend, dass sie das, trotzdem ich eigentlich ja 3 Jahre schon eine andere Beziehung führe, immer noch möchte, halt irgendwie auch verständlich, aber halt einfach schon spannend zum...
Ja, mit 3 bis 5 hat das Kind eine Übergangsphase, wo es seelisch noch sehr dem Original, dem ursprünglichen Kindsvater, dem Papa, nachhängt sozusagen. Aber ab dem 5., 6. Lebensjahr wird es oft, anders gesagt, der Patchwork-Vater wird der soziale Vater und der wird auch seelisch als Vater mehr und mehr dann übernommen. Wenn das Kind, solange das Kind am Ursprungsvater hängt, lassen Sie den Kontakt pflegen den Kontakt, beide Hände. Und wir machen das so, dass wir auch sagen, ganz offen, das wäre wieder die Frage der Transparenz, der Gefühle. Ja, weißt du, das gibt es, dass Papa und Mama sich nicht mehr so lieben wie vor deiner Geburt oder wie bei der Geburt. Aber jetzt bist du mal da und mal da und dann erlebst du den Papa und hier die Mama und später den nächsten Papa. Ne? Also das würden wir nicht dramatisch sehen, wenn Sie das moderieren. Also das dürfen nicht nur, sondern das müssen Sie sogar auch aussprechen. Dieser Papa darf dein Papa bleiben. Und ob der neue Partner dein Papa wird, müssen wir mal sehen, wie du dich da fühlst. Lassen Sie das Kind so lang dem Vater und dieser Besuchsregelung nach. Hängen, sage ich in Anführungszeichen. Das braucht einfach noch mit 3 die Zeit für diesen Übergang.
So, die Zeit ist mittlerweile schon recht fortgeschritten. Ich sehe auch, der Flipchart-Block nähert sich quasi dem Ende. Es wurde einiges aufgezeichnet und Herr Dr. Hartmann, Sie haben auch selber angesprochen, es gäbe jetzt natürlich viele Themen, die man jetzt noch vertiefen könnte, wo es auch eigene Vorträge dazu vielleicht bräuchte. Ich würde sagen, kommen Sie doch gerne wieder zu uns. Es war ein äußerst anschaulicher Vortrag, interessant, der auch in die Tiefe ging, der Augen geöffnet hat. Ich habe mich selber da durchaus wiedererkannt in dieser Stressspirale. Mit den Lösungsansätzen habe ich mir ein bisschen, ja, ich mich ertappt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn da zum Beispiel, wenn es da heißt Selbstfindung, so in einer Liste von vielen anderen Möglichkeiten, was man denn tun kann. Aber ich denke, wir gehen eben, wie ich es am Anfang mir quasi gewünscht habe, nach einem starken und stärkenden Vortrag jetzt in einen Sommerabend und auch in eine wohlverdiente Sommerpause. Ein Hinweis noch, die wertvollen Kinder kann man jederzeit auch nachhören in einem wunderbaren Archiv des Vorarlberger Kinderdorfs. Das Ganze wurde auch heute aufgezeichnet und ziemlich sicher werde ich eine Fokussendung im Laufe des Sommers dazu gestalten. Sie wissen, Fokus, Themen fürs Leben, am Samstag immer kurz nach 13 Uhr, eine Stunde lang im Radio dann zu hören. Ich wünsche Ihnen also noch einen schönen Abend, einen schönen und erholsamen Sommer. Danke fürs Kommen.
Gerne.